Vor vielen Jahren habe ich ein Dokumentar geschaut, wo einer, der wirkte praktisch wie ein verrückter Wissenschaftler, so ein bisschen stereotypisch, verrückte Haare, und der war ganz animiert, als er über sein Thema gesprochen hat. Und für ihn ging es um die Gentechnik und er war begeistert von den Möglichkeiten, die die Gentechnik den Menschen eröffnen würden. Und dann ganz zum Schluss von dem Abschnitt, wo sie diesen Mann gezeigt haben, hat er auch sogar noch aus der Bibel gelesen, aus Hebräer 9, 27. Und es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Dann fügte er hinzu, das war einmal. Er war felsenfest überzeugt, durch die Gentechnik werden wir den Tod überwinden. Nun, wie gesagt, dieses Dokumentar habe ich schon vor vielen Jahren gesehen. Und gerade letzten Sommer habe ich ein Gespräch mit einem jungen Mann gehabt, der war auch felsenfest überzeugt, dass die Naturwissenschaftler bald in der Lage sein werden, die Alterung der menschlichen Zellen zu stoppen und somit auch den Tod zu verhindern. Er hatte die ganze einschlägige YouTube-Videos dazu geschaut, war bestens informiert und hat gesagt, also manche sagen, dass wir es schon in 5 Jahren erreicht haben, werden andere sagen, es werden vielleicht noch 18 Jahre dauern, aber er war überzeugt, wir kommen dahin. Ehrlich gesagt, ich erschrecke manchmal darüber, was für einen Machbarkeitswahn wir Menschen manchmal haben. Wir können alles. Und freilich ist der Antrieb, Neues zu entdecken und neue Wege zu gehen, gut, weil dadurch ist viel Gutes auch entstanden. Aber ich denke, manchmal können wir den Bogen auch ein bisschen überspannen. Methoden werden gesucht, um das Leben um jeden Preis zu erhalten. Und das ist eben die Sache. Wann ist es eigentlich noch Leben? Und wann ist es nur eine Erhaltung von biologischer Masse, um das jetzt ein bisschen krass auszudrücken? Und ist das aber nicht das, was wir wirklich suchen? Wir suchen das Leben, das erfüllte Leben. Das Leben, wo wir jeden Abend ins Bett gehen können und sagen, das war ein guter Tag. Wo wir jeden Früh aufstehen können und uns freuen können, weil wir wissen, das, was wir heute machen, das ergibt einen Sinn. Ja. Das ist das Leben, das wir suchen. Diese Suche nach dem erfüllten Leben, nach dem echten Leben, beschäftigt die Menschheit schon immer. Es ist nun wirklich nichts Neues in unserer Zeit. Und unser Text für heute ist ein kurzer Vers aus dem Propheten Amos. Nun, Amos, einer von den kleinen Propheten im Alten Testament, der hatte einen wirklich sehr interessanten Auftrag. Also zu einem, er lebte in einer Zeit, als Israel in 2 Teilen geteilt war. Da gab es das Nordreich, die waren als Israel bekannt, und dann gab es das Südreich, die waren als Juda bekannt. Und im Süden, da hatten sie Jerusalem, da hatten sie den Tempel und da hatten sie ein Nachkommen von König David auf dem Thron als König. Im Norden hatten sie einen eigenen Tempel gebaut, auf das die Leute vom Norden nicht in den Süden gehen, um Gott anzubeten. Und im Laufe der Zeit hatten sie da verschiedenste Kultstätten aufgebaut, die fleißig besucht wurden. In beiden Teilen des Landes ging es zur Zeit von Amos wirtschaftlich eigentlich recht gut. Und es war aber so, dass gerade im Norden, also in beiden Teilen des Landes, haben sie auch verschiedenste Götter angebetet. Aber im Norden war das noch extremer. Und da waren die sozialen Verhältnisse regelrecht katastrophal. Es gab die reichen Menschen und es gab die Armen, und die Reichen haben die Armen da wirklich schamlos ausgenutzt. Nun, in unserer Zeit würden viele sagen, hat sich auch nicht geändert. Und in mancherlei Hinsicht ist das auch so. Allerdings muss man sagen, in diesen Fällen war das so ein krasses Ausnutzen, dass wirklich ja, katastrophal war. Und der Amos, interessanterweise, der stammte aus dem Süden, wurde aber von Gott in den Norden geschickt, um zu predigen. Wäre fast wie wenn jemand aus dem Westen Deutschlands in den Osten kommen sollte und würde den Leuten sagen, wie sie Sachen machen sollen. Gott sei Dank hat es sowas nicht gegeben, ne? Oder? Habe ich etwas verpasst? Nein. Aber der Amos, seine Schrift ist auch wirklich dafür bekannt, dass er diesen sozialen Aspekt sehr betont hat. Allerdings ist der soziale Aspekt niemals von dem Glaubensaspekt zu trennen. Und das ist auch so wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben diese Trennung zwischen Kirche und Staat, was an manchen Stellen sicherlich eine gute Sache ist, aber was auch unser Denken als Christen leider an manchen Stellen auseinanderzehrt, wo es zusammengehört. Und heute wollen wir einen kurzen Vers aus Amos betrachten. Der Vers ist kurz, aber ich möchte behaupten, er enthält eigentlich die Antwort auf die gesamte menschliche Suche. Amos Kapitel 5, ich lese den Vers 4. Ja, so spricht der Herr zum Haus Israel. Sucht mich, dann werdet ihr leben. Nun, dieser Vers ist einer von denen, die sich richtig schön anhören, den man gern, also da kann man Lieder darüber schreiben oder passt ganz gut auf einem Poster vom Kabul Verlag oder so. Aber wenn man sich diesen Vers näher anschaut, merkt man, der hat es aber ganz schön in sich. Man konnte die Menschen dieser Zeit keineswegs unterstellen, dass sie nicht religiös genug wären. Die waren wirklich sehr religiöse Menschen. Sie hatten verschiedenste Stellen, wo sie hingegangen sind, um Opfer zu bringen. Religion war ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Aber das war vielleicht auch gerade das Problem. Ihre Religiosität. Sie meinten, dass es darauf ankäme, ihre religiöse Pflichten zu erfüllen. Aber ich finde es spannend, gleich nach diesem kurzen Vers, den ich gerade vorgelesen habe, der sich für ein Lied oder ein Poster gut eignet, kommt eine Aussage, die uns überraschen könnte. Und die Leute damals erst recht. Im Vers 5 heißt es, doch sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gilgal, zieht nicht nach Beersheba. Nun, wie gesagt, das waren religiöse Leute. Die sind an verschiedensten Kultstätten gegangen, haben ihre Opfer gebracht, haben ihre religiöse Pflicht erfüllt. Und genau diese Stätten sind die Stellen, wo sie hingegangen sind. Und dann kommt ein Prophet, angeblich von Gott, und sagt, geht nicht. Sucht mich, aber geht nicht dahin. Hä? Wie sollen wir nicht zu den Kultstätten gehen? Wie sollen wir nicht zu den Opferstellen gehen, wenn wir Gott suchen wollen? Manche meinen, dass es hier sogar eine gewisse Ironie dabei ist. Es gibt Hinweise, dass diese Aussage, sucht mich, so werdet ihr leben, ein ganz normaler Aufruf gewesen sein kann, für die Leute zu den Kultstätten zu gehen. Und dann kommt dieser Prophet, benutzt diesen Spruch, den sie schon kennen, und sagt gleich, aber geht nicht dahin. Was denn nun? Was sollen wir machen, um Gott zufriedenzustellen, dass Gott mit uns glücklich ist? Noch schärfer kommt es, wenn man bedenkt, Bethel, einer von den Orten, die da benannt werden, das bedeutet Haus Gottes. Das bedeutet Haus Gottes und sie sollen nicht zum Haus Gottes gehen, um Gott zu suchen? Ironie überall. Wie geht man denn damit um? Aber sie sollen den Herrn suchen. An dieser Stelle soll sicherlich erwähnt werden, dass die Leute an diesen Städten, also sie haben auch Opfer zu Yahweh, den Gott Israels, gebracht, aber nicht nur. Die haben da auch andere Götter angebetet. Sie waren sehr religiös und haben viel getan, um mit den Göttern gut dazustehen. Aber darin sehen wir gleich zwei Probleme, die eng miteinander verbunden sind. Also sie haben andere Götter angebetet und sie meinten, es kommt auf ihren Fleiß, auf ihre Religiosität drauf an. Und hier kommen wir wieder zu diesem Machbarkeitswahn, was ich am Beginn angesprochen habe. Wir denken immer wieder, es kommt darauf an, was ich tue, was ich leisten kann, was ich bringen kann, Das ist das, was die anderen Menschen beeindruckt und das ist das, was Gott sicherlich zufriedenstellen wird mit dem, was ich tue. Wie oft hast du selber vielleicht gedacht, wenn ich nur genug bete, wenn ich nur richtig bete, wenn ich nur genug in Gottesdienst gehe, wenn ich nur genug Kreise leite, wenn ich nur genug Lobpreis höre, dann wird Gott mich hören. Und in Wirklichkeit ist das eine tragische Vertauschung von dem, wie es eigentlich sein soll oder ist. Diese Dinge, wir sollten nie denken, wenn ich genug Bibel lese, wenn ich genug bete, wenn ich genug Lobpreislieder und so weiter, dass wir damit Gott besänftigen würden. Diese Dinge sind seine Einladung an uns. Die sind, wo er uns dient, wo er uns in seine Gegenwart einlädt. Aber so oft drehen wir den Spieß um und denken, das muss ich machen, um eine Leistung zu erbringen, dass er mich endlich hört. Ich möchte behaupten, wir fallen in ziemlich genau dieselbe Falle wie die Menschen damals. Wenn wir denken, wenn ich Gott oder die Götter nur besänftigen kann und Gott sagt, genug, für die ganzen Städten, wo sie sonst hingepilgert sind, um ihren Fleiß unter Beweis zu stellen, die zählen nicht. Wir dürfen auch nicht aus dem Blick verlieren. Ein Besuch, wie ein Gottesdienstbesuch, Hauskreisbesuch etc., ein Besuch ist nie mit der Suche zu verwechseln. Wir sollen Gott suchen. Aber was heißt das dann, wenn es nicht auf unseren Fleiß drauf ankommt? Wenn es nicht drauf ankommt, was wir alles tun? Wie suchen wir Gott dann? Hat man die Geschichte gehört von einer Frau? Sie ist mit ihrem 3-jährigen Sohn in einer Einkaufshalle einkaufen gewesen. Und naja, wie das halt so ist, sie hat sich Sachen da angeschaut und dreht sich um und ihr kleiner Junge ist weg. Freilich ergreift sie erst die Panik. Wo ist mein Sohn hin? Dann überlegt sie, warte hier, wenn ich ein 3-Jähriger wäre, wo würde ich hingehen? Ganz kurze Zeit später hat sie ihren Sohn in einem Schuhgeschäft gefunden, vor einem großen Pappfigur von Bibo, also der große Vogel von Sesamstraße. Wenn du einen 3-Jährigen finden willst, denke wie einen 3-Jährigen. Wenn du einen Fisch fangen willst, denke wie ein Fisch. Und wenn du Gott suchst, suche seine Gedanken. Suche es zu lernen, so zu denken wie Gott. Nun, ich mache euch nichts vor. Das ist eine Lebensaufgabe, wo wir nie ankommen werden. Aber Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Und die Suche nach ihm ist, dass wir ihn kennenlernen, dass wir seinen Willen kennenlernen. Nicht, dass wir gewisse Dinge tun können, um ihn zufriedenzustellen, sondern dass wir von innen nach außen verändert und erneuert werden. Weißt du, die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Geschichte. Ist auch in die meisten Sprachen übersetzt worden. Wir haben stapelweise Exemplare hier drin, die wir verkaufen oder auch gerne verschenken. Also ich schätze im Durchschnitt, wenn wir, die wir hier versammelt sind, zu Hause nachzählen sollten, hätten wir vermutlich etwas mehr als eine Bibel pro Person. Aber es ist so wichtig, dass wir die Bibel nicht nur im Bücherregal haben, dass wir sie nicht nur rausholen, wenn der Pastor sagt, schlag bitte so und so auf, sondern dass wir wirklich darin lesen. Nun, ich verstehe, manche Leute sagen, die ist kompliziert. Da sind Teile, die regen mich richtig auf. Ja, Aber dass die Bibel dich aufregt, sollte dir auch zu denken geben, bitte. Aber es ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Weil, ja, es werden Abschnitte sein, wo man sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Und da ist es ganz wertvoll dann, in Gottesdienst zu gehen oder zum Hauskreis zu gehen oder Menschen zu haben, mit wem man darüber reden kann. Aber es ersetzt niemals, dass wir selber in der Bibel lesen. Denn Gott spricht durch sein Wort immer und immer wieder auf unglaubliche Art und Weise. Er will uns durch sein Wort begegnen. Und wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, die Schriften, die in der Bibel gesammelt sind, das sind ja 66 verschiedene Bücher, die wurden über einen Zeitraum von mindestens ein Jahrtausend, eher Richtung zwei Jahrtausenden geschrieben. Das heißt, wir können da erfahren, wie Menschen über Generationen hinweg, Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, Gott erfahren haben, was sie von Gott gehört haben, was sie von Gott gelernt haben. Und ja, diese Schriften sollten wir ein bisschen berücksichtigen, dass sie zu einer bestimmten Zeit in eine bestimmte Kultur hineingesprochen wurden. Aber diese Worte sprechen auch heute mit uns. Und es ist so wichtig, ja, ich sage es einfach so, dass wir uns dem aussetzen. So schwierig, so herausfordernd, so aufwühlend, wie es manchmal sein kann. Gott sagt, sucht mich. Und dann hat uns auch noch ein Buch dazu gegeben. Das ist toll. Und er möchte uns begegnen, auch in sein Wort. Auch auf viele andere Art und Weise. Lasst euch einladen, denn Gott sagt, sucht mich. Hat er dir Möglichkeiten gegeben? Und nein, es ist nicht alles der süße Kuchen, den wir ganz gern verschlingen. Manches davon ist der Brokkoli oder der Spinat, wo nicht jeder so einen Geschmack dafür hat. Aber das, was gesünder ist. Und es geht eben darum, dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen und dass wir es ihm erlauben, unser Denken zu verändern und zu erneuern. Das ist Gottes Einladung an uns. Wenn er sagt, sucht mich, dann meint er, dass wir ihn so suchen, dass wir auf ihn hören. Nicht, dass wir einfach sagen, okay, Pastor hat gesagt, ich muss Bibel lesen, lese heute mein Kapitel. Sondern, dass wir wirklich die Begegnung mit ihm suchen. Religiöse Pflichterfüllung wird uns niemals das erfüllte Leben geben, was wir suchen. Ja, das ist natürlich die Verheißung, die in diesem Vers dabei ist. Sucht mich, so werdet ihr leben. Und das ist ganz spannend, dieser Begriff für Leben, das bedeutet nicht einfach, du atmest ein und atmest aus, sondern das erfüllte Leben, was wir suchen, was uns so wichtig ist. Denn ich bin felsenfest überzeugt, nur in der Beziehung zu unserem Gott werden wir wirklich immer einen Sinn in unserem Leben finden können. Weil, also er hat uns gemacht und er weiß, wie wir ticken, das ist eins dabei. Aber er gibt uns den Sinn, er gibt uns die Bedeutung für unser Leben, was uns nicht genommen werden kann. Nicht mal von unserem eigenen Tod. Sinn im Leben zu haben, ist für jeden Einzelnen von uns so wichtig. Ja, elementar könnte man sagen. Und das ist Gottes Wunsch für uns. Martin Luther war auch einer, der bekanntlich ein Suchender war. Er hat sein Jurastudium aufgegeben, hat Theologie studiert, ist sogar in einen Bettelorden eingetreten, war ein Barfüßer, der um seinen Lebensunterhalt gebettelt hat. Und vieles, vieles andere mehr hat er getan, um zu versuchen, Gott gnädig zu stimmen, hat er getan, um zu versuchen, seine religiöse Pflicht zu erfüllen und merkte immer wieder diese Leere. Er ist sogar nach Rom gepilgert, zu Fuß. Und nichts davon hat ihn erfüllt. Nichts davon hat ihm Freiheit in seinem Herzen geschenkt. Bis er in dem Römerbrief gelesen hat, Kapitel 5. Gerecht gemacht, also aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Religiöse Pflichten zu erfüllen, Dinge abzuhacken, dass wir sagen können, dass wir die gemacht haben. Gott sagt, genug damit. Ich habe schon alles getan in meinem Sohn Jesus. Gott hat sich selbst zufriedengestellt. Es kommt nicht auf unseren Fleiß drauf an. Und die Suche nach ihm, was uns das erfüllte Leben bringt, ist, wenn wir ihn so kennenlernen, so zu ihm gehören, dass es unser Denken verändert. Das wird dann zwangsmäßig bedeuten, dass unser Handeln sich verändert. Aber wir dürfen ein Pferd nie von hinten aufsatteln und denken, wenn ich mein Handeln ein bisschen verändere, dann ist gut. Gott will uns von innen heraus verändern und erneuern. Ein paar religiöse Verhandlungen zu vollziehen, wird uns nicht zum Leben führen. Das kann nur der Geist Gottes. Amen.